Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jetzt gleich müsste der Überflug folgen aus der Richtung hinter dem Palast. Ja.
So, das war dann schon...
Jetzt kommen schon die Flugzeuge.
So, das sind die Flugzeuge, die wir jetzt sehen.
Das war eigentlich nicht der Überflug, das war ein Kuss. Das ZDF übertrug den Kuss von Kate und William. Dieser Real Soap gestern für 2,48 Millionen Gebührenzahlerinnen und Zahler. So hörte sich dieselbe Szene im ersten der ARD an.
Eine Sekunde. Mehr war es nicht. Ich habe gezielt.
Ich habe kurz meine Luft angehalten.
Ich hätte es mir länger gewünscht.
Wartet vielleicht mal ab, vielleicht kommt noch was.
Wahrscheinlich nicht. Wie ich die kenne, nicht ein zweites Mal.
Das ist halt doch Königs, gell?
Wie ich die kenne, nicht ein zweites Mal. Hier irrte Adelsexperte Rolf Seemann-Eggebert. Es gab dann mindestens noch einen Kuss in der Öffentlichkeit. Welche Dramatik, die sich 4,48 Millionen in der ARD nicht entgehen ließen. Bei RTL sahen 1,73 Millionen zu, Sat.1 vereinigte unter einer Million. Auch N24 und NTV übertrugen zeitgleich wie zu Katastrophenzeiten ein überdurchschnittlicher Erfolg, hatte Phoenix zu verbuchen mit dem Thementag Es lebe die Republik. Das war ein bewusst gestaltetes Kontrastprogramm zur Übertragung der Hochzeit. Mit 1,5% Marktanteil lag das Zuschauerinteresse, so der Sender, damit knapp 50% über dem Senderdurchschnitt. Und wenn man mal das jetzt so alles umrechnet, hat also jeder Siebte nur zugesehen und alle anderen sechs dieser Reihe waren dann doch fixiert, etwas anderes zu tun. So wie wir jetzt hier im Radio 1 Medienmagazin. Wir berichten über zwei Senderausfälle. Damit herzlich willkommen vielleicht auch die, die in Südbrandenburg uns bisher über OKW hörten und jetzt vielleicht dann doch das Internet wahlweise benutzen. Wir sprechen, wie gesagt, über den Senderausfall in Karlau und wir sprechen über einen geplanten Senderausfall. Dazu gleich mehr. Und das natürlich auch trotz UKW-Störungen.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Medienpanne.
Radio 1 Medienmagazin mit zwei Sendeausfällen in der ersten halben Stunde, einem geplanten Sendeausfall gleich. Zuvor müssen wir noch, und damit begrüße ich Heiko Nese von der Produktions- und Betriebsdirektion des RBB, auf ein Unglück, einen Brand zurückkommen, der den Sendeturm in Karlau betroffen hat am Dienstag. In 120 Meter Höhe hat es gebrannt. Darüber haben wir in der letzten Woche sehr ausführlich berichtet. Aber was bis zur Stunde, glaube ich, noch nicht klar ist, was kann denn in 120 Metern brennen bei einem Turm, der größtenteils aus Beton besteht, aus Metall besteht und der die Sendeanlage, die eigentliche Sendeanlage ja am Boden hat?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass ein Kabel gebrannt hat. Das ist mit einer Kunststoffummantelung versehen. Und dieses Kabel ist nicht in einem Stück vermutlich, wenn so zwei Stecker gegeneinander verschraubt werden und diese Verbindung nicht richtig gut leitet, dann wird diese Verbindung heiß, sehr heiß und dann kann es zu einem Brand kommen an diesem Kabelübergang.
Der Turm ist allerdings vor einem Jahr 3 Monate lang gewartet worden, fast rund erneuert worden. Wie kann denn so etwas überhaupt passieren? Es gibt, glaube ich, nur einen einzigen wirklichen Brand auf einem Fernsehturm. Zwei Brände waren das in Moskau Anfang des Jahrtausends und dann nochmal 2007. Also verbaut man da Teile, Stoffe, die brennen können?
Nein, natürlich nicht mit Absicht, irgendwelches brennbare Material. Aber man kann die Installation prüfen von ferne, man kann das messen soweit, aber es kann durchaus sein, dass irgendwelche Einflüsse dort stattgefunden haben, die also möglicherweise so einen Kabelübergang nach relativ langer Zeit jetzt Betrieb, dass das dazu führt, dass so ein Unfall passiert.
Dazu muss man sagen, der Turm ist nicht in der Verantwortung des Rundfunk Berlin-Brandenburg, sondern das hängt mit dem Einigungsvertrag zusammen. Die Sendeanlage auf dem Scholzplatz im ehemaligen West-Berlin gehört dem RBB aus SFB-Beständen. Der Turm in Karlau war ein Turm der DDR, gehörte der Deutschen Post und ist dann überführt worden in die Besitzstände der Deutschen Telekom. Ist das ein Nachteil, wenn so ein Turm nicht dem Programmbetreiber gehört?
Ja, wir haben natürlich deutlich kürzere Zugriffszeiten auf unseren eigenen Standort. Den kennen wir in- und auswendig. Da können wir direkt vor Ort die Kollegen fragen, was da passiert ist. Die Konstruktion, die wir hier haben, ist natürlich etwas komplizierter. Der RBB hat einen Dienstleistervertrag mit der Media Broadcast geschlossen, die wiederum bei der Deutschen Funkturm GmbH diesen Standort anmietet mit den Antennenkabeln, den Antennen. Und diese Deutsche Funkturm GmbH ist wiederum ein Mitglied der Deutschen Telekom Gruppe.
Nun kann ich mir aber vorstellen, so etwas kann ja immer passieren, bis hin zu terroristischen Anschlägen oder anderen Katastrophen. Ich sag mal, Erdbeben sind wahrscheinlich nicht so wie Sie, aber dass man Notfallpläne haben muss, Ersatzfrequenzen, die sind auch in Kraft getreten, aber mit so geringer Leistung, dass man, glaube ich, Radio 1 jetzt immer noch in dem Bereich, eher auf der 95.8 aus Berlin reinkriegt, als auf der 95.1, wenn man ein bisschen weiter weg wohnt. Ne?
Ja, also alle technischen Komponenten, die dort im Spiel sind, sind natürlich doppelt vorhanden. Es gibt separate Netzeinspeisungen, es gibt einen Dieselgenerator an einigen Standorten. Selbst die Antenne ist aufgeteilt in zwei Halbantennen. Jede Halbantenne hat ein separates Speisekabel, sodass also für UKW und für Fernsehen jeweils zwei Kabel, also insgesamt vier Kabel dort hochlaufen. Aber die laufen nun nicht so weit auseinander, dass nicht das eine mit Leidenschaft gezogen wird, wenn das andere also ein Problem hat. Insofern mit dem Turm hören also die Möglichkeiten der Redundanz auf und die Standorte ringsrum haben alle eine deutlich niedrigere Höhe und für die Verbreitung bei UKW und DVB-T ist natürlich die Antennenhöhe des Senders sehr entscheidend.
Und warum kann man nicht einfach ein neues Kabel legen, fertig aus?
Ja, so ein Antennenkabel, das sieht ein bisschen anders aus als das, was Sie vielleicht von zu Hause gewöhnt sind, diese kleine weiße Strippe, die da zu Ihrem Fernseher führt. Gut, im Prinzip physikalisch ist es auch ein Koaxialkabel, nur das, was dort zur Speisung mehrere 10.000 Watt an die Antenne führt, das ist feine Maschinenbautechnik, also so ein Kabel hat einen Durchmesser von Größenordnung 10 bis 20 Zentimeter. Das hat ein Biegerradius von 2 Metern. Und das ist nicht mal so eben mit einem Seitenschneider getrennt und ein neuer Stecker dran montiert. Das ist also wirklich was für Spezialisten, die jetzt nicht hier auf diese Situation gewartet haben und gleich loslegen können.
Wissen Sie schon was über die Statik des Turms, die ja möglicherweise durch den Brand auch in Mitleidenschaft gezogen sein könnte?
Nach dem jetzigen Informationsstand ist es so, dass die Statiker das Bauwerk als solches wieder freigegeben haben, dass es okay ist und nicht gelitten hat durch diesen Brand.
Gibt es eine Schätzung, wann der Turm wieder in Karlau ans Netz geht mit voller Leistung?
Also da möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht festlegen. Wir hatten darüber gesprochen, unser direkter Zugriff auf den Standort selbst ist ja durch diese Vertragskonstruktion eingeschränkt. Und deswegen können wir nur das entgegennehmen, was wir von Media Broadcast dazu erfahren.
Was empfehlen Sie jetzt eigentlich allen, die betroffen sind, sei es durch Kabel? Das ist ja auch so ein Paradoxon, dass die Kabelanbieter auch UKW bzw. DVB-T von diesem Turm beziehen und nicht über Satellit.
Ja, also Sie haben es angesprochen, es gibt die Ersatzfrequenzen, man kann sich darüber informieren über rbb-online.de, dort sind die alle genannt und der aktuelle Stand. Es gibt de facto nicht viele Möglichkeiten des alternativen Empfangs. Satellit ist natürlich eine Möglichkeit, aber die ist natürlich nicht so von 0, nix aufgebaut und in Gang gesetzt.
Zumal im Auto wahrscheinlich.
Dann ja, also
ist der Nachführelektronik etwas kostenspielig. Wir sprechen gleich hier im Radio 1 Medienmagazin über einen geplanten Sendeausfall. Dazu nach dieser Musik. Radio 1 Medienmagazin, immer noch im Studio Heiko Nese von der Produktions- und Betriebsdirektion des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Diesmal, ich hatte es angedeutet, geht es um einen geplanten Sendeausfall. In einem Jahr, am 30. April, wird Astra den Sendebetrieb des analogen Fernsehens einstellen. Eine große Tat für den Satellitenbetreiber und auch für den RBB, weil dadurch natürlich Kosten eingespart werden. Digitaler Empfang ist weitaus preiswerter zu versenden. Heiko Nese, ein Jahr vorher macht die ARD eine große Aktionswoche vom 30. April bis 6. Mai. Warum ein Jahr vorher? Ich weiß zum Beispiel, dass als ich meine Satellitenanlage Mitte der 90er kaufte, am 1. Januar 96 ist ARD und ZDF digital abgestrahlt worden, das erste Mal, dass das die Zukunft ist.
Ja, dazu muss man erstmal klar darlegen, über welche Größenordnung wir sprechen. Also wir gehen von etwa 264.000 Haushalten in Brandenburg und 50.000 Haushalten in Berlin aus, die eher Signal exklusiv über analogen Satelliten empfangen. Das ist eine erkleckliche Größenordnung und wenn man das mal auf die verbleibenden rund 365 folgenden Tage bis zum endgültigen Abschalten sich das mal so vorstellt, dann sind das also rund 1.000 Umrüstung, die pro Tag stattfinden müssten, dass denn entsprechend am Stichtag nächsten Jahres alle in die digitale Welt übergesiedelt sind.
Wie weiß ich denn, ob ich analog sehe oder digital sehe? Manchmal ist ja bloß der Fernseher und eine Antennendose, da ist eine Hausgemeinschaftsanlage, möglicherweise eine Antennengemeinschaftsanlage dran oder ein Kabelnetzbetreiber speist analog ein oder auch digital und setzt irgendwie analog um. Das muss man ja vorher vielleicht dann doch mal prüfen.
Ja, da hat man sich eine, denke ich, sehr trickreiche Methode einfallen lassen. Wenn man auf den ARD-Videotext, wohlgemerkt ARD-Videotext, schaltet, auf die Seite 198, bekommt man dort eine Anzeige, ob der Empfang analog oder digital erfolgt. Nur in die Sendewege der analogen Satelliten ist diese besondere Videotextseite eingestanzt, sodass ganz speziell auch nur die analogen Fernsehzuschauer so informiert werden und darauf hingewiesen werden, ganz selektiv, ohne Streuverlust. Und die müssen dann tätig werden.
Das heißt, man muss überprüfen, hat man bestenfalls eine eigene Satellitenanlage, da kann man dann von sich aus tätig werden oder hat man tatsächlich jemanden im Hintergrund, den Vermieter oder andere Gruppen, die sozusagen das Satellitensignal einspeisen? Was ist, wenn ich selbst entscheiden kann? Dann sollte ich möglichst früh mich umstellen, weil dann wird es möglicherweise knapp und eng.
Ja, Sie sollten so rechtzeitig wie möglich diesen Wechsel vollziehen, um nicht nachher irgendwie anstehen zu müssen oder auf eine leere Palette, wo mal früher oder vorzeitig viele, viele Empfänger waren, die inzwischen alle ausverkauft sind. Also der frühe Vogel fängt den Wurm, so rum geht's. Und was Sie ansprechen zu diesen, wir nennen das Gemeinschaftsantennenanlagen, da ist es in der Tat so, dass die zum Teil eine eigene Signalaufbereitung dort erzeugen und der Zuschauer in dem Falle sollte dann auf den Vermieter oder die Wohnungsbaugenossenschaft zugehen, falls diese Wohnungsbaugenossenschaft oder Vermieter noch nicht tätig gewesen ist. Wir haben uns bemüht, in der Kommunikation diese Teilnehmer beziehungsweise diese Vermieter und größeren Wohnungsbaugenossenschaften direkt anzuschreiben und auf diesen Wechsel ganz konkret und speziell hinzuweisen.
Wer ein bisschen technischen Sachverstand mitbringt, kann wahrscheinlich das Ganze selbst erledigen. In der Regel ist eigentlich nur der Empfänger auszutauschen. Da müssen einfach ein paar Kabelverbindungen gezupft werden und neu angeschlossen werden. Aber es gibt auch noch Satellitenanlagen, die haben vorne ja so ein BIPUS, das nennt sich also dieses LMB, diese Empfangseinheit, die im Brennpunkt des Spiegels sitzt. Die kann unter Umständen für den digitalen Empfang nicht geeignet sein, wenn es kein Universal-LMB ist. Da muss man also dann auch prüfen, habe ich so ein Ding, was nur analog kann oder nicht? Wie kriegt man das ganz schnell raus?
Ja, es ist zwar nicht sehr elegant, aber die Methode Versuch und Irrtum führt hier am schnellsten zu belastbaren Ergebnissen. Das heißt, den analogen Satellitenempfänger muss ich in jedem Falle austauschen. Dann,
der ist Elektroschrott, den kann man dann wirklich entsorgen.
Der ist zum Entsorgen. Dann wird man einen Sendersuchlauf durchführen mit diesem digitalen Receiver und sollte der nicht deutlich mehr als 300 Programme finden, dann kann man davon ausgehen, dass man ein analoges LNB hat, dass es auszutauschen gilt. Der Aufwand hält sich in Grenzen. Die Antennenausrichtung muss nicht verändert werden. Also der Spiegel kann zwischen analog und digital nicht unterscheiden. Das ist also eine Frage des LNBs, Low Noise Block Converter heißt das. Und das ist das Teil, was vorne an dem Ausleger befestigt ist, wo das Antennenkabel rangeht. Das ist in der Regel mit einer Schelle montiert. Wenn die Zugänglichkeit zu dieser Empfangsantenne einigermaßen gewährleistet ist, dann ist es kein Hexenwerk, dieses LNB gegen ein digitaltaugliches auszutauschen. Sie sagten, wann muss ich das tun? In der Regel, wenn das LNB oder die Satellitenanlage älter als 12 Jahre ist. Dann kann man davon ausgehen, dass dort auch Arbeit anfällt.
Und falls man irgendwie beim Installieren den Spiegel etwas verschiebt, verrückt, die meisten modernen Digitalempfänger haben auch so einen kleinen Pegelmesser drin. Da kann man also mit Hilfe eines anderen Freundes vielleicht dann den optimalen Standpunkt der Satellitenschüssel nochmal nachjustieren. Vielleicht noch eine Frage, also an einem Jahr ist dann wirklich zappenduster. Gibt es eine Entschädigung? Weil es ist ja, also wenn man so ein Teil gekauft hat, irgendwie dann doch höhere Gewalt. Ich kann mich erinnern, bei der Abschaltung des digitalen Satellitenradios DSR hat die Telekom seinerzeit eine Entschädigung bezahlt. Die Geräte kosteten damals so um 1000 D-Mark und man bekam, glaube ich, die Hälfte zurückerstattet, wenn man einen Antrag gestellt hat. Gibt es hier sowas Ähnliches?
Nein, das ist nicht vorgesehen. Sie müssen davon ausgehen, so ein einfacher digitaler Satellitenempfänger kostet Größenordnung ab 40 Euro. Dazu kommen nochmal gegebenenfalls 10 bis 20 Euro für einen LNB. Und dann sind sie in der digitalen Welt angekommen. Das halten wir für durchaus zumutbar, zumal es ja noch nie so war, dass die Sendeanstalten auch die Empfangsausrüstung ihrer Zuschauer, ihrer Teilnehmer finanzieren.
Ist es nicht ratsam, sich gleich einen Digitalempfänger zu kaufen, auch wenn er möglicherweise etwas teurer ist, der HD-Empfang ermöglicht? Der RBB wartet ja noch, glaube ich, noch eine Weile, aber es gibt ja andere Programme, die bereits schon HD senden.
Ja, es ist in jedem Falle sinnvoll, sich gleich schon einen HD-Empfänger zuzulegen. Der Mehrpreis gegenüber einem Standard-digitalen Empfänger, der ist nicht sehr groß, also Größenordnung Aufpreis 20, 30 Euro bei einfachen Modellen. Und man ist damit dann für die Zukunft gerüstet und hat dann nicht nochmal die ganze Umrüstaktion Receiver tauschen, wenn denn absehbar 2012, 2014 weitere Programme voraussichtlich folgen werden.
Dazu muss man sagen, wenn man die privaten in HD-Qualität sehen will, muss man darauf achten, dass HD Plus draufsteht. Das kostet dann auch mehr. Bei der ARD und beim ZDF haben sie sozusagen mit der Rundfunkgebühr schon freies HD. Also da müssen sie dann auch nochmal ganz genau aufpassen, wenn sie entscheiden, lohnt sich der Aufpreis oder nicht. Und was man dann noch sagen muss, glauben Sie nicht den Zeitungsmeldungen, die sagen, dass die Zeit des analogen Rundfunks vorbei ist. UKW gibt es nach wie vor und es wird lediglich nur die analoge Satellitenabstrahlung beendet. Also das gute alte UKW-Radio, sofern die Sendetürme funktionieren, Heiko Nese, ist damit nicht gefährdet. Ich bedanke mich für diese Information zum Brand in Karlau und zur Satellitenabschaltung in einem Jahr am 30. April 2012.
Dankeschön.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und gleich erfahren wir mehr über einen ZDF-Film, der in der Nacht vom 2. zum 3. ausgestrahlt wird und sich mehrere Helden aus dem YouTube-Videonetz herausgepickt hat und sie porträtiert hat. Einerseits mit den Filmchen, die sie reinstellen, andererseits sozusagen den Blick mal durch die Kamera einer Filmemacherin. Ja, Radio 1 Medienmagazin mit einem Fernsehhinweis. Sie können natürlich auch New School-mäßig das Ganze im Netz dann verfolgen, entweder in der ZDF-Mediathek oder auch dann auf YouTube. Aber vorher will ich Sie noch kurz fragen, was machen Sie eigentlich, wenn Sie wissen wollen, wie man weiße Zähne bekommt? Also rund 500.000 fragt nicht den Zahnarzt oder den Apotheker, sondern klickt Herrn Teturiel an. Auch wenn es um Pickel geht, sind es, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, schlappe 600.000. Herr Teturiel ist einer der meistgeklickten YouTuber Deutschlands. Mehr über ihn erfahren wir in einer Doku. Egal, was ich tue, sie lieben es, heißt der Film. Ein Film über die digitale Selbstinszenierung, über Zeigefreude und Voyeurismus, so heißt es, über die Kunst der Banalität. Weiterhin sehen wir Diamond of Tears und die Jungs von Waititi in der Nacht zum 3. Mai 0:10 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen. Und damit startet das ZDF die vierteilige Reihe Body Bits, analoge Körper in digitalen Zeiten, der Reihe Kleines Fernsehspiel. Ich sprach mit der Autorin des Films am Rande einer Voraufführung vor Publikum. Sie stellt sich wie folgt selbst vor.
Also ich bin Romy Steyer, bin 28 Jahre alt, Absolventin der Filmakademie Baden-Württemberg und habe gerade meinen Debütfilm gemacht, Egal was ich tue, sie lieben es, der jetzt gerade Premiere hatte.
YouTube ist jetzt ein Zufallstreffer oder ist das so das Thema der bisherigen Arbeiten, so in Milieus einzudringen, nun nicht unbedingt das, was man jetzt Jugendkultur nennt, aber gucken, pieksen und wieder raus oder bist du Teil dieser Community?
Ich war vorher gar nicht Teil dieser Community, also ich habe zwar irgendwie einen Facebook-Account und eine E-Mail-Adresse, aber habe eigentlich vorher nie wirklich viel YouTube-Videos geguckt, außer jetzt mal, wenn man mit der WG zusammensaß abends, irgendwie so ein paar lustige Videos oder Musikvideos. Ja, und auf das Thema, also meine anderen Filme waren auch Milieusachen, also einmal in Halle-Neustadt, einmal bei Sühnernau, dieser Drogen-Selbsthilfe-Gemeinschaft und jetzt YouTube, aber was meintest du jetzt mit reinpieksen, rauspieksen?
Naja, ist das nur die Neugierde, die dich treibt oder fühlst du dich mit den Leuten verbunden, mit deinen Protagonisten, die du porträtierst und willst ihnen somit einfach eine Stimme geben?
Also mich hat das fasziniert, dass die so viele Menschen erreichen mit ihren Videos, die ja sozusagen eigentlich von Laien produziert sind. Die haben das ja in keiner Form irgendwo gelernt vorher oder sind auf eine Filmschule gegangen. Das hat mich fasziniert und dass sie halt auch sich so Bewertungen stellen, also dass sie sich halt diesen Kritiken und diesen schlechten Kommentaren auch stellen und das aushalten.
Wie bist du auf diese konkreten drei Spezialfälle gekommen? Weil sie sind ja, glaube ich, das kann man schon sagen, nicht typisch, weil sie sind auf die eine oder andere Art ziemlich freakig. Ne? Also das ist, wenn man so auch die Reaktion im Zuschauersaal bei der Preview gehört hat, das Lachen und auch eher dann doch so die bunten Vögel vielleicht.
Nö, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also Amy hatte ich schon länger gekannt. Die war auf Platz, also es gibt da so eine YouTube-Ranking-Liste und Amy war da auf Platz 70. Das habe ich gesehen, weil das stand auf ihrem Profil und dann dachte ich mir, okay, wer sind denn die Top 10? Und habe dann da mal geguckt, wen es da so gibt und das waren eigentlich ehrlich gesagt alles bunte Vögel. Und ich habe halt nur geguckt, dass man so verschiedene Genres drin hat. Also einmal Comedy, dann, dass der Sammy halt diese Beauty-Geschichten macht, was ja auch erstmal ungewöhnlich ist und Amy, die sozusagen YouTube benutzt, wie so eine Art Tagebuch.
Hi Leute, der Sommer ist endlich da. Heute geht's um das Thema ölige Haut im Sommer. Was kann man gegen glänzende Haut im Sommer tun?
Also ich mache erstmal eine kurze Begrüßung und dann leite ich aufs Thema hin. Dann kommt die Videofrage, dann spreche ich meine Tipps an.
So, herzlich willkommen zu Waititi.
Hallo Leute, wir sitzen gerade an einem neuen Projekt und zwar an der Eminem-Verarsche The Way You Lie.
Philipp ist jetzt gerade dabei, hier sich sein Tattoo aufzumalen.
Ja, ich habe schon ganz verschiedene Tattoos, also angefangen mit meiner Tochter Hayley.
Ich habe Angst vor Rolltreppen. Aber ich habe Mut in der Nacht.
Ich weiß, dass es so ist, dass ich wirklich ein Problem hatte, mit mir alleine zu sein. Aber es ist nicht mehr der Fall. Ich habe ja das Internet.
Aber man hätte leicht sich verführen lassen können, indem man die Helden, ich sag mal, so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgibt. Aber das ist eben gerade nicht passiert. Am Anfang lacht man, weil man natürlich erstmal die Leute komisch findet, wie sie sich fast narzisstisch in die Kamera hineinbegeben. Und es gibt auch Kameraeinstellungen aus der Totale, wo man sie in einer wirklich lächerlichen Position dann sieht, wie sie vor einem Stativ mitten im Park da sitzen oder der eine Held, sage ich mal, der sich dann hinhockt. Und also es gibt schon ein paar Einstellungen, die sind verräterisch, aber sie sind nicht wirklich denunzierend. Wie findet man den Spagat?
Da gibt es bestimmt Stimmen, die sagen, das ist jetzt irgendwie, dass man da jemanden vielleicht in gewissen Momenten vielleicht auch bloßgestellt hat oder so. Und dann gibt es bestimmt Leute, die das überhaupt nicht so sagen. Also ich habe das so nach Bauch entschieden, zusammen mit meinem Team, mit meiner Cutterin vor allen Dingen, weil das war unsere oberste Priorität, dass da eigentlich niemand denunziert werden soll.
Und ich meine, dass man dann anschließend mit den Helden immer noch befreundet ist, ja ein gutes Zeichen. Manche sind dann für immer geschieden. Aber was soll hängen bleiben? Also ich will nicht sagen, was will unser Dichter damit sagen, aber letzten Endes Ist das das neue Fernsehen, was da eine Berechtigung hat, neben dem konventionellen? Ich meine, das ist schon ein Widerspruch, dass das ZDF als Oldschool-Medium so etwas in Auftrag gibt irgendwie.
Also ich glaube, dass YouTube auf jeden Fall sich weiterentwickeln wird. Ich glaube, dass es momentan noch relativ kurzlebig ist, dass die Filme sind meistens irgendwas zwischen 2 Minuten, 10 Minuten. Ich glaube, wenn man das jetzt, wenn man sich eine Stunde an seinen Computer setzen würde, also wenn du oder ich, und dann eine Stunde lang YouTube-Videos von denen guckt, dann würde man irgendwann die Lust dran verlieren. Also, und ich glaube, dass sich das aber noch in Zukunft sozusagen verändern wird, sodass auch andere Formate, also das spürt man jetzt schon gerade auch in der deutschen YouTube-Szene, dass sich auch Leute, die sozusagen eine Ausbildung haben in den Medien, da anders auseinandersetzen, mit einer anderen Dramaturgie auch und anderen Inhalten.
Romy Steier, die Autorin des Films Egal, was ich tue, sie lieben es. Bei der Preview traf ich auch Philipp, oder besser Dafil Phil von Waititi, und fragte ihn, ob er mit dem Film eigentlich zufrieden sei und er den Eindruck hat, dass er realistisch abgebildet wurde.
Total, auf jeden Fall. Also ich habe ihn jetzt 3-mal gesehen bisher und kein Witz, ich finde ihn von Mal zu Mal besser.
Nicht am Anfang den Verdacht gehabt, dass das Oldschool-Medium ZDF möglicherweise da so etwas wie Kanarienvögel vorführt, die irgendwie alle ein bisschen spleenig sind?
Eigentlich nie, aber ganz ehrlich haben wir auch gesagt, wir wollen den Film nochmal sehen, bevor er rauskommt. Am Anfang Verdacht? Nö, also ich habe das ja das erste Mal gesehen, die Romy, wo sie einen Film gemacht hat bei Secret Talents, und habe ihr dann auch selber gesagt, dass wir auch YouTube-Videos machen und dass sie, wieso sie nicht auch uns filmt. Wir sind dem Medium Fernsehen und Film gegenüber auf jeden Fall aufgeschlossen. Die Frage ist halt, ob die auch uns gegenüber aufgeschlossen sind und inwieweit sich das noch entwickeln sollte.
Ja, das ist die Frage. Das kann man aber sehen, wie sich das so anbahnt. In dem Film Egal, was ich tue, sie lieben es, in der Nacht zum 3. Mai, 0.10 Uhr, also kurz nach Mitternacht, im zweiten deutschen Fernsehen.
Medien global.
Der 3. Mai, wie alljährlich der Tag der Pressefreiheit. Wir werfen einen Blick voraus am Telefon jetzt. Astrid Frohloff, sie ist nicht nur Journalistin gewesen für Sat.1 und jetzt für RBB bzw. für die ARD tätig, sondern sie ist auch Vorstandssprecherin der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Sie haben am Dienstag etwas ganz Besonderes vor, da in Ihrer Rolle als Journalistin, / Moderatorin. Dort geht es nämlich in einer Veranstaltung, die zusammen mit dem BDZV und dem Deutschen Journalistenverband durchgeführt wird, noch einmal um das Thema, ich sage noch einmal um das Thema Nordafrika und Nahe Osten, weil es scheint so, dass das jetzt so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist, denn die Veränderungen, sage ich mal, sind zwar immer noch leicht latent in der Medienwelt zu beobachten, dass man Bilanz zieht, wie entwickelt sich's dort, aber die Lage der Medien wird kaum noch reflektiert. Ist das, was Sie vor allen Dingen als Reporter ohne Grenzen unter dem Stichwort Nachhaltigkeit vertreten, oder gibt es einen ganz konkreten Anlass, weil es eben neue Entwicklungen gibt in Nordafrika oder im Nahen Osten?
Naja, wir gucken ja auf die Entwicklung der Pressefreiheit in aller Welt, und natürlich haben wir jetzt unseren Fokus gerichtet auf das, was im arabischen Raum passiert. Denn da gibt es vieles, was uns wirklich mit großer Sorge erfüllt. Zum einen, nämlich in den Staaten, in denen jetzt besonders viel Gewalt ausgeübt wird, wie Libyen oder Syrien beispielsweise. Da wird die Pressefreiheit massiv eingeschränkt. Das beobachten wir in vielerlei Hinsicht. Zum anderen sehen wir aber auch, dass in den Ländern, wo das schon einigermaßen geklappt hat mit dem Umsturz, nämlich in Tunesien und Ägypten, dass sich da durchaus demokratische Strukturen beginnen aufzubauen, eben auch im Pressewesen.
Ich hatte kurz nachdem auf dem Tahrirplatz sozusagen klar war, dass das alte Regime keine Überlebenschance mehr hatte, einen Gesprächspartner hier am Telefon, der sagte, man könne die Situation der Medien schon so etwa vergleichen mit der gewonnenen Pressefreiheit seiner Zeit in der DDR, in der Wendezeit. Das hat mir einerseits dann doch ein bisschen Kritik wieder eingebracht, weil man das ja dann doch vielleicht nicht vergleichen kann, weil in Deutschland doch andere Bedingungen herrschen. Da gab es das Vorbild zum Beispiel im Hörfunk der ARD, da gab es freie Medien, wie gesagt, im Westen. Ein Westägypten gibt es ja nicht, oder Westtunesien. Wie entwickeln sich da zurzeit die Medien?
Ja, das ist ein ganz langer Prozess. Sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wenn man sich vorstellt, in Ägypten gab es alleine über 46.000 Mitarbeiter, die in staatlichen Medien gearbeitet haben, also beim Staatsfernsehen oder bei Zeitungen, die dem Staat gehört haben. Die gibt es immer noch in diesen Medien. Es sind nur wenige Chefredakteure bisher entlassen worden und durch neue unabhängige Chefredakteure ersetzt worden. Und da muss man sich natürlich mal ausmalen, dass auch die Mitarbeiter natürlich nicht von heute auf morgen ihr Denken komplett verändern und sozusagen alles das, was sie vorher an staatstreuen Inhalten gebracht haben, einfach aus dem Kopf rausnehmen und auf einmal ja frei und unabhängig berichten. Auch das muss erstmal gelernt werden. Das ist das eine. Zum anderen sind einfach die Strukturen noch nicht so, dass sich dort unabhängige Medien bilden können. Es gibt zwar einige unabhängige Zeitungen, gerade in Tunesien entsteht da im Moment eine ganze Menge, aber es gibt zum Beispiel gar keine Lizenzbehörde in Tunesien, die solche neuen Zeitungen oder Fernsehsender genehmigen könnte. Das muss alles erst geschaffen werden. Zurzeit ist man dabei, überhaupt erstmal Kriterien zu erarbeiten, nach denen so eine Lizenzbehörde dann Lizenzen vergeben wird. Es gibt auch kein Presserecht in Tunesien. Auch das muss alles erstmal geschaffen werden. Der rechtliche Rahmen ist noch gar nicht da, in dem sich dann eine freie Presse entfalten kann.
Wie kann da eine Menschenrechtsorganisation mithelfen, so etwas vielleicht wie universelle Presserechte mit durchsetzen zu helfen? Denn ich glaube, also Freiheit ist unteilbar und macht auch vor Ländergrenzen nicht Halt. Aber es gibt dann doch, ich sag mal, landestypische oder religiös typische Unterschiede, nehme ich mal an.
Also wir versuchen den Menschen zu helfen, indem wir vor allem Öffentlichkeit herstellen. Also wir versuchen, soweit es uns möglich ist, zu dokumentieren, was es an Verstößen gibt. Also Verhaftung beispielsweise in Syrien oder auch in Libyen hat es eine ganze Reihe von Verhaftungen gegeben. Journalisten werden dort massiv bedroht, verfolgt, unterdrückt, damit da sozusagen sich die öffentliche Stimmung nicht noch mehr gegen das Regime anheizt. Das versuchen wir zum einen zu verfolgen und hier auch zu veröffentlichen. Zum anderen versuchen wir jetzt auch so nach und nach praktische Hilfe anzubieten. In Tunesien beispielsweise wollen wir jetzt ein kleines Büro übergangsweise aufmachen, weil dort durchaus Nachfrage und Interesse besteht an sozusagen westlichem journalistischem Know-how. Wir bieten also dort an, dass wir bei der Ausarbeitung eines Presserechts gerne behilflich sein können, wenn es gewünscht ist. Da gibt es erste Gespräche und Kontakte. Wir sind dabei, das alles einzurichten. Und auf diese Art und Weise kann man, glaube ich, dort vor Ort schon sehr viel dazu beitragen, dass sich diese demokratischen Strukturen so nach und nach beginnen zu verfestigen.
Von Syrien ist ja bekannt, dass zumindest in Regierungskreisen das Satellitenfernsehen nicht als störend empfunden wird, so wie zum Beispiel im Iran, dass man da also auch auf eine moderne Jugend trifft teilweise, die weltweit dann doch auch Informationen bekommt. Aber Syrien ist auch ein knallhartes Regime, das Pressefreiheit unterdrückt. Wie passt das zusammen aus Ihrer Beobachtung?
Ja, Syrien hatte die Restriktion, was das Internet angeht, ein bisschen gelockert in der Vergangenheit. Aber man muss das alles relativ sehen. Auch da sind natürlich nach wie vor viele Zugänge gesperrt und es gibt da nicht das freie Internet wie bei uns. Aktuell ist es natürlich so, dass durch die Unruhen, die dort herrschen und die blutige Niederschlagung dieser Aufstände, das Regime natürlich auch alles versucht, um Journalisten daran zu hindern, frei oder womöglich kritisch zu berichten. Also wir wissen, dass etliche Journalisten verhaftet wurden, angeklagt wurden. Das sind dann immer für Anklagepunkte, die ähnlich klingen, Verleumdung der Regierung oder Untergrabung der öffentlichen Moral. Das sind so Anklagepunkte, die dann meistens als Vorwand, so ist unser Eindruck, genutzt werden. Mindestens zwei Journalisten sind verschwunden in Syrien, über deren Verbleib weiß man nichts mehr. Also die Restriktionen haben da massiv zugenommen in den letzten Tagen.
Vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick auf Ihre Veranstaltung am Dienstag, Despotendämmerung, Nachrichten aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Wer wird dort zu Gast sein im Haus der Presse in Berlin?
Wir haben eingeladen Slim Amamou, das ist die Symbolfigur für den Umbruch in Tunesien, ein ehemaliger Blogger und Dissident, der lange im Gefängnis saß und heute Minister ist in der tunesischen Regierung und der aus erster Hand schildern kann, wie es aussieht mit der Lage der Medien und der Presse in Tunesien. Wir haben eingeladen Michael Lüders, ein Analytiker und Nahostkenner. Wir haben eingeladen Sihem Bensedrine, sie ist Menschenrechtlerin und Journalistin aus Tunesien, mehrfach preisgekrönt. Wir haben Thomas Avenarius da, den Korrespondenten der SZ, und wir haben Halim Hosni zu Gast, das ist der Korrespondent des ZDF, der auch viele Jahre im Nahen Osten gelebt und gearbeitet hat. Und ich glaube, da wird sich eine sehr spannende Diskussion ergeben und ich glaube vor allen Dingen, dass man viel Neues erfahren kann über die Lage der Presse im Nahen Osten.
Und moderiert wird das Ganze von Astrid Frohloff. Sie ist Journalistin und ROG-Vorstandssprecherin von Reporter ohne Grenzen und eben am Telefon gewesen für das Medienmagazin. Ich bedanke mich.
Gerne.
Und vier Hinweise noch. Es folgt Tanzmusik mit Admiral Taff für alle UKW-Unterversorgten. Der Hinweis, der Podcast dieser Sendung erscheint morgen Abend. Dann haben Sie es vorhin gehört, das analoge Satellitenfernsehen wird genau in einem Jahr eingestellt. Sorgen Sie vor. Und noch nie war der Rat so wertvoll wie heute.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Soweit der Zusammenschnitt der Radiosendung. Hier betreten Sie also wieder den Podcast-Bonustrack. Zum einen mit einem Rücksturz in die Vergangenheit. 10 Jahre zurück, 21. April 2001. Das war der Zeitrahmen, als der Sender Freies Berlin auf den analogen Satelliten ging. Sie hören also einen Ausschnitt aus dem Medienmagazin von Radio 1, was damals ein kooperiertes Programm war aus Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg und Sender Freies Berlin, aber in der Federführung des ORB lag. Nun gab es ja auch mal die Vision, vielleicht europaweit aus der Bundeshauptstadt per Analog Astra zu senden.
Wenn wir nicht einen Geldgeber finden, sehe ich das bedauerlicherweise nicht. Da sind in der Vergangenheit leider die Entscheidungen so gefällt worden, dass jetzt kein Geld mehr da ist für einen Satelliten. Inzwischen müssten wir auf einem Satelliten sein. Nicht nur, damit man uns europaweit sehen kann, sondern vor allem auch, damit man uns in Berlin sehen kann. Denn etwa 15% der Berliner, die inzwischen über die Antenne, über die Satellitenantenne empfangen, bekommen damit B1 nicht. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil uns da ein Stück Grundversorgung fehlt. Und ich denke, das macht insgesamt wahrscheinlich schon 1% bei der Quote, die wir einfach nicht haben, weil wir nicht auf dem Satelliten sind.
So die SFB-Fernsehdirektorin Barbara Groth im Dezember 1998 im Radio 1 Medienmagazin. 10 Monate später war klar, der SFB bekommt weiterhin Geld aus dem ARD-Finanzausgleich. Und am 4. November 1999 daraus die Konsequenz: Anmietung eines Astra-Fernsehtransponders. Fast 1,5 Jahre danach ist es nun soweit. Vor wenigen Minuten um 18 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit beendete der SFB mit dem B1-Fernsehen die Testausstrahlung und begann seine offizielle analoge Satellitenabstrahlung.
Guten Tag und ganz herzlich willkommen zur Abendschau. Und zu dieser Sendung können wir erstmals auch die Zuschauer begrüßen, die uns europaweit über den analogen Satelliten Astra empfangen und künftig hoffentlich regelmäßig unser Programm B1 aus Berlin einschalten. Die erste Nachricht heute ist leider eine besonders traurige.
So die Abendschau vor 11 Minuten. Damit ist die letzte ARD-Rundfunkanstalt analog im All. Doch dieser Start begann mit einer Lüge. Werbeleute sprechen vielleicht eher von Übertreibung. Ein Plakat mit einem Cowboy-ähnlichen Mann vor großer Satellitenschüssel und dem Text: Berlin ist jetzt wirklich überall zu empfangen. Ja, das suggeriert, dass das SFB-Fernsehen auch bei Cowboys und damit auch außerhalb Europas und sogar überall damit weltweit empfangbar ist. Aber das ist falsch. Es geht bei der jetzigen Aufschaltung über 11568 MHz vertikal auf der Position 19,2 Grad Ost um die Satellitenabstrahlung über das europäische Satellitensystem Astra, also um Europa. In Europa ist aber das B1-Fernsehen bereits seit 1997 zu empfangen, sofern man einen Digitalempfänger benutzt. Also um die verwirrende Werbeaussage gerade zu rücken: Das B1-Fernsehen ist nach wie vor in Europa zu empfangen, jedoch jetzt zusätzlich nämlich mit analogen Satellitenempfängern, das immer noch am meisten benutzte Satellitenempfangsequipment. Aber auch das verschweigt die Plakatkampagne, ist der analoge Empfang des SFB nur mit Einschränkungen möglich. Das B1-Fernsehen wird über den analogen Transponder nur von 18 bis 2 Uhr verbreitet. Zu den Gründen SFB-Fernsehdirektorin Barbara Groth.
Es ist schlicht eine finanzielle Frage. Ein ganzer Satellit analog kostet 12 Millionen, der halbe kostet uns 7 Millionen und wir setzen darauf fortschreitende Digitalisierung. Das wären dann nur 10%, also ein digitaler Platz auf dem Satelliten kostet 1,2 Millionen und ich denke zwischen 2005 und 2010 irgendwann ist es soweit und dann sparen wir eine Menge Geld, deswegen auch bisher erstmal nur ein Vertrag bis maximal 5 Jahre.
Barbara Groth im Jahre 2001. Angesichts massenhafter Abschaltungen aber von analogen Transpondern hätte in den letzten Wochen vielleicht etwas Entgegenkommen der Astra-Betreibergesellschaft ganz gut getan. Aber Friedrich Karl Reichert, PR-Mann der Astra Marketing GmbH, korrigiert den Eindruck der analogen Überkapazität.
Sie sprechen jetzt die Abschaltung von B-Sky B in Großbritannien an. Nun in der Tat, es ist immer so, dass eine sehr starke Nachfrage nach analogen Transponderkapazität heute noch da ist und dass es da also vom kommerziellen Gesichtspunkt eigentlich für ein Unternehmen natürlich nicht die Notwendigkeit da ist, so vorzugehen.
Sprich, die Transpondermiete für den SFB gering zu halten, damit für den Berliner Gebührenzahler auch freundlicher zu gestalten. Die zweite Einschränkung der heute Abend bei einer Satellitenparty in der Bundeshauptstadt gefeierten Berlin ist jetzt wirklich überall zu empfangen Kampagne ist, dass der SFB mit diesem Satellitenstart zurzeit nur sein Fernsehprogramm verbreitet und keines seiner allein produzierten Radioprogramme und auch nicht Radiokultur. Fazit: Der SFB verbessert die Empfangssituation seines Fernsehprogramms in seiner Kernzeit von 18 bis 2 Uhr für Nutzer analoger Satellitenanlagen im europäischen Raum. Wobei man vom Zentrum der Ausleuchtzone des Astra 1B über Nordfrankreich mit dem Kreis Berlin, Norditalien, Mittelspanien, große Teile Großbritanniens mit 60 cm Satzschüsseldurchmesser gut klarkommen wird. Auf den Kanarischen Inseln dagegen bräuchte man schon 1,20 Meter. Fragen zum Empfang werden beantwortet über eine Telefonhotline in Berlin 030 297 97 972. Nochmal die Berliner Nummer 297 97 972. Mit dem Sendestart um 18 Uhr änderte der SFB auch wesentliche Teile seines Erscheinungsbildes, sprich seines Corporate Designs. Aber dazu gleich mehr hier im Radio 1 Medienmagazin. Sie hören Radio 1, ein Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Was der ORB hinter sich hat und das ZDF noch vor sich ist, mit der gerade offiziell vollzogenen analogen Satellitenaufschaltung des SFB-Fernsehens eingeleitet worden. Die Erneuerung des Erscheinungsbildes des SFB mit neuen Logos, sogar bis ans Mikrofon von Fernsehen und Hörfunk, sowie der Studiokulisse der Berliner Abendschau. Bevor es um die bildkünstlerischen Details hier gehen soll im Radio 1 Medienmagazin, sollen die Beweggründe der SFB-Chefetage mit ihrem Intendanten Horst Schettle und der Fernsehdirektorin Barbara Groth zu hören sein.
Naja, das ist heutzutage von Zeit zu Zeit notwendig. Es gab einen ganz wichtigen Grund. Unsere Hörer und Zuschauer hatten manchmal Schwierigkeiten zu identifizieren, was kommt vom SFB. Und dies im Zusammenhang mit einer Anpassung von Design hat nun das Ergebnis, was wir in Zukunft machen.
Auffällig ist, dass man von B1 wieder zurückkehrt zu dem Sendernamen SFB. Das hat man schon im kleinen Logo gesehen, im Bildschirm. Seit einiger Zeit taucht da auch nicht mehr nur B1, sondern SFB auf. Was hat es damit auf sich?
Unter der vielfältigen Konkurrenz, die es inzwischen auf diesem Markt gibt, kann der Zuschauer, wenn er B1 sieht, nicht unbedingt erkennen, ist das jetzt ein privater, ist es ein öffentlich-rechtlicher, wo gehört das eigentlich hin? Ist möglicherweise Bayern 1. Also haben wir gedacht, es muss irgendwie SFB da dazu. Das heißt, wir haben aus B1, was es natürlich weiterhin zeigt, heißt dem Logo ein schwaches SF und dann B deutlich und 1 sehr deutlich, sodass die Zuordnung zum SFB sehr deutlich wird. Und ich denke, das ist unter Konkurrenzgesichtspunkten und unter der Dachmarkenkampagne außerordentlich sinnvoll.
Aber das muss man dazu sagen, im Hörfunkprogramm sind nur die SFB-federgeführten Programme erneuert worden. Radio 1 bleibt im alten Design.
Ich denke, das muss eine Absprache dann zwischen SFB und OAB sein. Ich bin ja der Auffassung, dass es im Laufe dieses nächsten Jahrzehnts auch noch eine Fusion nicht nur der Länder, sondern auch der Sender geben wird. Dann werden wir sowieso neu nachdenken müssen. Die Federgeführten sind etwas näher beim SFB, auch vom Design her. Die Federgeführten des OAB sind etwas näher beim OAB, das ist natürlich. Aber ich glaube, der Hörer, und hier geht es ja im Wesentlichen um den Hörer, der Hörer wird in erster Linie aufs Programm achten und da machen OAB und SFB ein gemeinsames, sehr gutes Programm.
Nun lässt man ja, wenn man ein Design erneuert, ja auch Gedanken sicherlich laufen, ob die Inhalte nicht auch erneuerungsbedürftig sind. Gibt es zum Beispiel eine Auswirkung des Studios bei der Abendschau auf die Struktur der Abendschau?
Nein, müssen wir auch nicht. Die Abendschau ist unser Flaggschiff. Es ist trotz Konkurrenz, trotz attraktiver nationaler Sendungen im vergangenen und in diesem Jahr weiter gestiegen. Wir haben die besten Quoten seit 9 Jahren von B1 jetzt im ersten Quartal 2001. Und die Abendschau ist genau wie die Tagesschau. Es ist halt das älteste Regionalprogramm Deutschlands, aber auch das klassische. Und so wie die Tagesschau in Anführungsstrichen von den Zuschauern, so wie sie ist, angenommen wird, wird es auch die Abendschau, die für viele die Tagesschau Berlins ist.
Die alte Schießscheibe ist geblieben vom SFB, aber die anderen Wellen, auch das Fernsehen, haben in Abwandlung dieser Senderstrahlen im Logo vom SFB eine interessante Neuerung erfahren. Man erkennt jetzt die Senderfamilie besser und so weiter, aber das alte Logo ist geblieben.
Also wissen Sie, der SFB ist ja nun eine Traditionsmarke hier in Berlin. Ich will jetzt den SFB nicht mit Coca-Cola oder Nivea vergleichen, aber auch in diesem Bereich werden Sie ja feststellen, dass man ein paar Grundsachen belässt und was nun bei uns spezielle Programme angeht, hier daran erinnert, da gibt es ein Grunddesign, aber die so modernisiert, dass dann diese neue Darstellung auch einen Eigenwert bekommt.
Das neue Design wurde entwickelt von der Agentur für Kommunikation Mellepuffer in Kooperation mit WHS. Der Kreativchef F. Hendrik Melle korrigierte meinen flüchtigen Blick auf das neue, für mich eigentlich alte SFB-Logo mit den vielen schießscheibenähnlichen Kreisen.
Aber auch die alte Schießscheibe ist eine neue Schießscheibe. Sie hat nämlich einen Kreis weniger. Wir haben sie ein bisschen kompakter gemacht. Dadurch wirkt sie schlüssiger. Und dass es aber eigentlich nicht auffällt, denke ich, damit haben wir einen guten Job gemacht.
Genau, ja, ist mir wirklich nicht aufgefallen. Aber daran anknüpfend haben Sie die Hörfunkwellen und auch das B1-Fernsehen neu designt, weil ja Künstler immer mehr wissen, als man als Verbraucher letzten Endes sieht. Welche Idee steckt dahinter?
Also wir wollten ein Element schaffen, was verbindend wirkt, nämlich zwischen den einzelnen Programmlogos und Programmhoheiten auch, die wir ja, wie ich schon gesagt habe, möglichst individuell lassen wollten in einem Rahmen, in einem Konzept und dem SFB selbst. Wir wollten aber nicht das Hoheitszeichen des SFB, und das ist die Schießscheibe, sozusagen inflationär zu benutzen, sondern wir wollten genau diesen Prozess, dass sich sozusagen beide, der Sende und die einzelnen Programme, visuell aufeinander zubewegen.
Da müssen wir der Gerechtigkeit aber sagen, ist natürlich keine Schießscheibe, die heißt nur so im internen Jargon so, das ist ein Sender und man sieht bei diesem Sender die abstrahlenden Wellen kreisförmig um den Sender herum.
Genau.
Und dann haben Sie also dieses Element benutzt und Sie haben die Senderwelle farblich anders gestaltet, den Namen als die Erklärung darunter und auch kleiner und optisch. Nennen Sie mal ein paar Fachbegriffe. Was ist das für eine Schrift und warum haben Sie das so gemacht, wie es jetzt aussieht, was man auch jetzt auf der Radio 1 Medienmagazin Seite nachsehen kann, wenn man dorthin klickt?
Also Schrift ist das generell die Syntax in verschiedenen Schnitten. Die Syntax ist eine Schrift, die ist vor 20 Jahren in der Schweiz entwickelt worden. Ist eine sehr ausgewogene Schrift. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, die ist modern, aber nicht modisch, das ist ganz wichtig. Man unterliegt ja oft so bestimmten Trends visuellen und dann ist man ganz kurzfristig begeistert, aber in 2 Jahren kann es eigentlich keiner sehen. Also mehr sehen. Es geht also darum, was zu machen, was langfristig wirken kann. Und wir haben versucht, in dem Charakter, wenn er sich an die alten Logos erinnert, als Beispiel das 88-8-Logo, was mit den beiden hochgestellten Achten gearbeitet hat, was ein sehr buntes Logo war, diesen Grundcharakter aufzunehmen, damit auch alle, die in diesem Programm arbeiten und die jahrelang unter diesem Logo mit diesem, für dieses Programm gearbeitet haben, sich identifizieren können. Und wir keinen Bruch, wir wollten eine Kontinuität behalten und wollten keinen Bruch.
Nun ist mir aufgefallen, dass wenn man sich diesem Logo nähert, wenn er als Aufsteller präsentiert wird, dass man zuerst den Sendernamen sieht und wenn man dann näher rankommt, erkennt man dann auch, was es ist. Ist das Absicht oder ist das eher Schlamperei, dass man von Weitem noch nicht sieht, dass es ein SFB-Radio ist zum Beispiel?
Nee, also die Philosophie der ganzen Geschichte ist, das Programm steht im Vordergrund. Und das ist ein SFB-Programm, das ist eine Zusatzinformation. Es gibt auch andere Philosophien. Der WDR zum Beispiel macht das, der ganz stark seinen Sendernamen nach vorn schiebt und sozusagen die einzelnen Programmlogos wie ein Appendix am Senderlogo hat. Der SFB ist einen anderen Weg gegangen. Und ich denke, wenn man Design entwickelt, entwickelt man vor allem auch ein Design mit und für die Menschen, die das Programm machen, die das Programm rezipieren. Man muss einfach in dieser Geschichte, die das Haus hat, die muss man einfach berücksichtigen. Weil sonst hätten wir einen radikalen Bruch inszenieren müssen. Und ein radikaler Bruch heißt einfach immer, wo Bruch ist, geht was zu Bruch. Einerseits und andererseits ist der eigentlich wesentlich teurer durchzusetzen.
Was hätten Sie denn gemacht, hätten Sie alle Freiheiten gehabt?
Es gibt nicht alle Freiheiten in der Kommunikation. Wenn ich alle Freiheiten hätte, dann wäre ich ein Künstler. Da ich aber immer im Auftrag handle. Und im Auftrag meine ich gar nicht nur als limitierten Auftrag, sondern mit einem ganz klaren Ziel. Nämlich, und hier war mein Ziel, eine Kontinuität zu erhalten und einen Einzelcharakter zu erhalten, hätte ich genau das gemacht, was Sie heute hier sehen. Also ich finde das gelungen.
Ich vermute mal, bei der Farbgestaltung hatten Sie alle Freiheiten. Es sind verschiedene Farben benutzt worden. Warum?
Beim B1 sind wir ganz klar nahe am ARD-Blau, weil wir auch klar machen wollen, das ist ein drittes Programm, das zur ARD-Kette gehört. Bei 88.8 haben wir das Rot aufgenommen, was die bis jetzt immer im Logo hatten und was die signifikante Farbe in diesem Logo war. Multikulti Orange, weil es eine sehr lebendige, eine sehr warme und eine sehr offensive Farbe auch ist, auch eine junge Farbe. Bei Radiokultur einen eher gedeckten Ton, der zum Programm passt. Das ist ein Bordeaux-Rot, also eher was, was ich sag mal, hochkulturell daherkommt. Und bei Inforadio haben wir uns einfach an dem dieses Blau modifiziert, mit dem die schon im Rennen waren. Also auch hier sehen Sie, wie dass wir bestehende Dinge aufgenommen haben und sie einfach so modifiziert haben, dass sie zueinander passen und doch gemeinsam einen Auftritt haben.
Das ZDF hat gerade Blau abgeschafft oder will es abschaffen, weil Orange irgendwie dynamischer daherkommt. Teilen Sie solche Auffassungen?
Ja und nein. Also ich meine, wir sind mit dem B1 sind wir ein kleines Programm und wir brauchen natürlich die Nähe zur ARD, weil die einen Teil der Kompetenz ausmacht, weil die einen bestimmten Stellenwert einfach hat und es wäre Blödsinn, auf diese Synergie zu verzichten. Das ZDF zieht das im Gesamten durch. Und dann ist es natürlich eine andere Sache und die nehmen dafür auch anderes Geld in die Hand. Aber ich denke, hier gerade bei B1 geht es darum, innerhalb der Region eine bestimmte Marktführerschaft auszubauen, auch visuell sichtbar zu machen und gleichzeitig die Nähe zur ARD zu symbolisieren, zu sagen, wir sind ein drittes Programm der ARD.
Historische Radio-O-Töne, 10 Jahre alt, das Medienmagazin am 21. April 2001. Nicht ganz so weit zurück, sondern nur ins Jahr 2009, besser gesagt in den 19. Dezember 2009. Nur damit Sie nicht sagen, wir hätten Sie nicht bereits gewarnt. Dort war das Thema Analog-Switch-Off beim deutschen Satellitenempfang ebenfalls ein Thema. Aus dieser Perspektive ist natürlich das Abschaltdatum 2 Jahre später. Das bitte ich Sie ja zu berücksichtigen, wenn Sie das hören. Ansonsten sind alle Informationen irgendwie noch gültig. Deswegen soll es hier auch im Gespräch mit Navi Gudasi noch einmal zur Aufführung gelangen, das Interview. Wer sein Fernsehprogramm über Satellit analog empfängt, der sollte sich auf einen Zeitraum einstellen von etwa 2 Jahren. Dann kann er nämlich nichts mehr sehen. Dann gibt es dann diesen weißen Gries, manchmal unterdrückt, als blaue Farbe dann rausgeworfen. 2012, der 30. April, ist dann der Analog-Switch-Off. Ich begrüße ganz herzlich im Studio den Produktions- und Betriebsdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Navid Gudasi. Guten Abend.
Hallo, Herr Wagner.
Was ist denn da los? 2012, warum dauert es denn noch so lange? Analog ist doch schon ein Auslaufmodell. Ich kann mich erinnern, Mitte der 90er Jahre wurden schon Digitalempfänger verkauft.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und wenn es nach uns, dem RBB, gegangen wäre, dann wäre auch schon das kommende Frühjahr 2010 vorstellbar gewesen. Das war auch das Zeitfenster, was seinerzeit vor vielen Jahren allerdings schon von der Initiative Digitaler Rundfunk ins Leben gerufen von der Bundesregierung und den Bundesländern mal avisiert gewesen ist. Inzwischen haben wir eine sehr erfolgreiche Umstellung der terrestrischen Verbreitung auf ausschließlich Digitalverbreitung. Der Satellitenbereich ist, man muss es anerkennen, marktgetrieben sehr, sehr gut in den letzten Jahren vorangekommen. Und insofern war jetzt die Frage, wann machen wir es wirklich mit einem Umschaltdatum? Und immerhin, und das muss man dann auch anerkennen, diese Woche haben ja die Landesmedienanstalten einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, auf den sich fast alle verständigt haben, so was wir an Rückmeldungen bekommen haben, also die großen Senderfamilien von RTL, Sat.1, aber auch die öffentlich-rechtlichen. Wir haben gesagt, okay, das wollen wir versuchen und das ist auch eine gute Vorlaufzeit für alle am Prozess der Umstellung Beteiligten, sich vorzubereiten und darauf einstellen zu können. Das halte ich dann für sich genommen auch schon für einen sehr, sehr hohen Wert, auch wenn vielleicht der ein oder andere sich gewünscht hätte, wie wir, dass es früher geklappt hätte.
Manch einer wünscht sich das nicht. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel in einer Gartenlaube noch so einen uralten Empfänger und sehen dann vielleicht immer mal so Fußball so zwischendurch. Wer ist denn überhaupt noch Analogzuschauer oder gibt es da Zahlen?
Ja, das ist richtig, aber vielleicht gleich vorneweg. Herr Wagner, Sie wissen, dass gerade im Consumer-Elektronik-Bereich die Preise sehr, sehr stark gefallen sind. Wir haben heute Endgeräte, die in guter Qualität zur Verfügung stehen im Markt, die also durchaus und gut erschwinglich sind in den Grundausstattungen. Wir haben, was die Satellitenebene anbelangt, in Deutschland die Situation, dass davon zwei Drittel bereits digital empfangen. Das sind etwa 11,4 Millionen Teilnehmer und ein Drittel ist noch analog auf der analogen Empfangsebene und um die geht es. Bei uns in der Region sieht das etwa wie folgt aus. Wir haben in Berlin sind es etwa 54.000 Haushalte, die analog noch sehen. In Brandenburg sind es etwa 21%, also 265.000. Und da müssen wir uns in der Region natürlich anstrengen, die genau anzusprechen. Das sind aber im Vergleich, glaube ich, Zahlen, die überschaubar sind und die auch erreichbar sind, zumal bei der Umrüstung keine großen Umstände erforderlich sind.
Wie teuer ist zurzeit die Parallelabstrahlung? Denn das ist ja sicherlich auch eine gebührensenkende Maßnahme, wenn umgeschaltet wird.
Also, ich bitte Sie um Verständnis, dass ich hier keine Zahlen nennen kann, weil hier unterschiedliche Betrachtungsweisen in Rede stehen. Wenn wir die ARD insgesamt betrachten mit den verschiedenen Programmangeboten der Landesrundfunkanstalten, die Gemeinschaftsprogramme, die wir mit dem ZDF haben, dann kommt in der Tat ein nennenswerter Betrag zustande. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum es darum ging, auch für die kommerziellen Anbieter von diesen hohen, doch vergleichsweise hohen Kosten herunterzukommen und auf die digitale Empfangsebene umzusteigen. Und es gibt auch einen anderen Grund, der für uns wichtig ist. Wir wollen ja auch nutzen die zukünftigen Ausstrahlungen in HDTV. Dafür brauchen wir entsprechend weitere und zusätzliche Verbreitungskapazitäten. Und wenn es uns gelingt, von den Analogkosten einen Gutteil da hineinzubekommen, dann ist das schon ein gutes Ziel.
Jetzt sind wahrscheinlich die Hörer gelangweilt, die sich schon seit Jahren digital ausgerüstet haben. Aber es betrifft seltsamerweise auch diejenigen, die Kabel sehen und da noch das Analogfernsehen. Nun haben die Kabelgesellschaften immer sich ein bisschen dagegen gewehrt, dass die analogen Frequenzen abgeschaltet werden, weil das bedeutet für sie, sie müssen das digitale Signal, was da nur noch zur Verfügung steht, wieder umsetzen. Gibt es dann immer noch messbare Widerstände?
In der Tat ist das ein logistisches Problem. Es ist richtig, dass die überwiegende Zahl der Kabelnetzbetreiber die sehr, sehr komfortable Zuführung für die Einspeisung der Signale in ihre Kabelnetze über Satellit nutzen. Das tun sie derzeit über die analoge Ebene. Und in der Tat muss eine entsprechende Umrüstung vorgenommen werden. Das ist zum Teil sehr aufwendig. Es sind sehr, sehr viele Kabelkopfstationen umzurüsten. Das ist mit Kosten verbunden. Aber die Kabelnetzbetreiber müssen ihrerseits selbst das Interesse haben, die Digitalisierung auf dieser Ebene voranzubringen. Das Kabel ist, was die Digitalisierung anbelangt, das Schlusslicht unserer drei großen Verbreitungsebene. Man muss auch einräumen, dass in der Kabelnetzsituation es eine größere größere Konkurrenz gibt als auf den anderen Verbreitungswegen. Wir haben eine sehr, sehr heterogene Situation. Es kommen neue Konkurrenten hinzu, Stichwort Telekommunikationsanbieter, Stichwort IPTV. Also die Kabelnetzbetreiber müssen ein eigenes Interesse haben, hier möglichst den Anschluss zu halten. Und wir sind mit ihnen in Gesprächen. Wir haben auch ein Interesse, unsere Programme dort anzubieten. Wir wollen auch irgendwann und absehbar auch HDTV-Programme dort einspeisen. Und insoweit sind wir mit den Kabelnetzbetreibern im Gespräch. Die Gespräche dauern an. Sie sind nicht immer einfach. Aber auch das Interesse der Kabelnetzbetreiber ist offenkundig, hier den Anschluss nicht zu verlieren.
Also es wird für die Verbraucher sicherlich eine Lösung geben, die zumutbar ist. Kann sein, dass die Kabelgesellschaften das auf den Preis der Anschlussgebühr umlegen. Das wäre sicherlich denkbar. Oder dass sie verstärkt werben, doch digital zu empfangen, was ja der Standard von morgen ist, schon wenn man HDTV betrachtet.
Nun, dafür zu werben, digital zu empfangen, ist grundsätzlich der richtige Ansatz, dem werden wir natürlich nicht widersprechen. Inwieweit die Preisbildung dazu führt, dass der Verbraucher am Ende zusätzliche Kosten aufbringen muss, ist eine Sache, die die Kabelnetzbetreiber interessiert bzw. betrifft. Da schauen aber auch die Verbraucherschützer natürlich sehr genau hin. Das ist nicht unsere Angelegenheit, das zu kommentieren. Das wissen wir auch nicht, ob und wie das passiert. Für uns ist nur wichtig, dass wir, und deshalb ist der Zeitraum dann 2012 vielleicht unter diesem Gesichtspunkt doch nicht so schlecht, dass auch die Kabelnetzbetreiber wissen, das ist das Datum. Und bis dahin müssen wir gemeinsam irgendeinen Weg finden, dass auch die Nutzer des Kabels in den Genuss unserer Programme kommen. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich bin eigentlich da ganz zuversichtlich.
Und das ist ja auch wichtig für die perspektivische Geräteauswahl, dass man, wenn man sich jetzt einen Fernseher oder einen Videorekorder im klassischen Sinne, gibt es ja fast gar nicht mehr, aber ein Aufzeichnungsgerät anschafft, dass man guckt, dass vielleicht alles schon drin ist. Also die Empfangseinheit, dass man nicht zusätzlich noch hier Set-Top-Boxen braucht und vor allen Dingen zukunftssichere Set-Top-Boxen. Da gibt es auf der Seite von HD Plus wieder ein paar Verwirrungen. Aber das wird sich in den nächsten zwei Jahren sicherlich alles ordnen. Dennoch die große Frage, die Schüssel kann man behalten, wenn man ein digital taugliches LMB vorne dran hat und nur einfach hinten einen neuen Receiver ran, wenn man Satellitenempfänger ist?
Also in der Regel ist es so, wenn wir davon ausgehen, dass die analogen Schüssel und Geräte, sagen wir mal, in den letzten 5 oder 8 Jahren erworben worden sind, dann ist das eigentlich kein großes Problem. Die Kabel, die Stecker und Antenne zum Empfänger und so weiter, das braucht nicht ausgetauscht zu werden. Gegebenenfalls, das wird in den meisten Fällen sein, muss das LMB, also unmittelbare Empfangsgerät an der Außeneinheit, muss ausgetauscht werden. Die Schüssel, die kann in der Regel beibehalten werden. Und insoweit sind die Umrüstkosten wirklich überschaubar.
Aber da kann man ruhig nochmal sich die Gerätenummer dieses LMB, dieses Nippels vorne am Ende der Parabol Spiegeleinheit ansehen, abschreiben und damit in den Fachhandel gehen. Mitunter ist das wirklich, das ist ja schon eine Technologie, die wird sich 10 Jahre verkauft und man kann dann vielleicht unter Umständen ein digital taugliches LMB haben.
Ja, das ist insoweit ein gutes Stichwort, weil Sie sagten, man kann dann in den Fachhandel gehen. Diese 2 Jahre Vorlauf, die wir haben, die wollen wir auch dazu nutzen. Das müssen wir mit unseren Kollegen besprechen. Wir wollen eine gemeinsame Kommunikationsstrategie fahren. Das wird national und regional unterschiedlich sein. Aber genau das ist der ganz wichtige Punkt, dass wir den Fachhandel mit ins Boot bekommen, dass er in unserem Sinne auch die Verbraucher aufklärt, gut unterrichtet. Und das ist ein ganz großes Interesse, was der Fachhandel uns auch signalisiert hat, das zu tun. Und da freuen wir uns drauf, dass wir da ganz gemeinsam etwas machen können.
Ob analog oder digital ist egal, die Zeit läuft genauso ab. In wenigen Minuten ist das Medienmagazin, das letzte im Jahr 2009, zu Ende. Ich bedanke mich bei Navid Gudazi, er ist Produktions- und Betriebsdirektor des RBB, klärt uns auf, was in den nächsten 2 Jahren passieren wird in der analogen digitalen Umrüstung. Jetzt gleich wieder Musik satt. Ich kann Sie hinweisen auf die Sendung am 2. Januar des Medienmagazins. Da werden wir zurückblicken und ausblicken und WLAN-Radios verschenken. Tschüss, bleiben Sie uns treu und denken Sie daran, vergessen Sie auch in diesem Zeitalter nicht, Ihre Antennen zu erden. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.